und dass man da aber eben es schafft, dass man den letzten Ball nur 1-2 Sekunden hinterher trauert, weil wir haben nur 12 Sekunden zwischen den Ballwechseln. Das mag jetzt relativ viel klingen, das ist echt nicht viel, weil man teilweise noch irgendwo im Feld rumliegt und erst mal wieder zurück auf seinen Platz muss.
Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und als Mentaltrainer helfe ich Profisportlern dabei, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, ohne dabei an ihren mentalen Blockaden zu scheitern. Getreu dem Motto Making the Best Even Better bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top-Performance. Let's go! Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit der deutschen Beachvolleyball-Nationalmannschaft Viktoria Bienek und Isabel Schneider. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo, freut uns.
Hi, wir freuen uns sehr, dabei sein zu dürfen.
Ja, es ist einmal hier Around the World Call heute fast. Ihr sitzt in Katar gerade, bereitet euch auf das nächste Turnier vor oder wartet auf das nächste Turnier teilweise auch. Ich hier in Mexiko, aber es scheint alles bestens zu funktionieren. Und ich starte immer ganz gern in den Podcast rein mit so einer kleinen Quick-Fragerunde. 3x30 nenne ich das eigentlich. Also das heißt, ich stelle euch 3 Fragen und ihr habt jeweils 30 Sekunden Zeit, dafür zu antworten. Seid ihr ready?
Okay.
Okay, Frage Nummer 1. Was sind gerade 3 Dinge, für die ihr besonders dankbar seid?
Dass wir unseren Job ausüben können zu den aktuellen Zeiten. Dass wir gesund sind. Und dass wir das Privileg haben, dass unsere Leidenschaft der Beruf ist.
Sehr cool. Okay. Frage Nummer 2. Was begeistert euch so sehr an eurer Sportart, also in dem Fall am Beachvolleyball?
Ja, beim Beachvolleyball muss man ein kleiner Allrounder sein. Wir machen jede Handlung. In der Halle gibt es ja spezifische Positionen. Im Sand hat man jeden zweiten Ballkontakt. Dementsprechend muss man alles können. Und natürlich begeistert uns auch das Surrounding. Es macht einfach Spaß, viel draußen zu sein und im Sand zu spielen.
Sehr cool. Okay, letzte Frage. Was treibt euch persönlich als Menschen an? Warum steht ihr jeden Morgen wieder auf? Oder wofür steht ihr jeden Morgen auf?
Die Fragen beantworten wir mal weiter. das auf jeden Fall das Beste aus mir rauszuholen. Und dann aus mir auch selber, von dem, zu dem ich möglich bin. Aber auch andere zu inspirieren oder auch Kindern ein Vorbild zu sein. Oder wenn ich merke, dass, wenn es nur ein kleines Mädchen ist, was einem zuguckt oder mit dem man mal nach dem Spiel irgendwie die Zeit hat, ein Foto zu machen oder kurz zu reden und das dann auch entweder anfängt mit der Sportart oder sich irgendetwas abguckt, das inspiriert mich und motiviert mich auch auf jeden Fall.
Ja, mich treibt zusätzlich auf jeden Fall auch der sportliche Erfolg an, jeden Tag dafür zu arbeiten, einen kleinen Schritt besser zu werden und erfolgreich zu sein und die Ziele, die ich mir und die wir uns als Team gesteckt haben, zu erreichen.
Sehr cool, perfekt. Danke, dann war es das auch schon mit der kleinen Fragerunde. Ab jetzt habt ihr ein bisschen mehr Zeit zum Antworten natürlich hier, also ganz entspannt. Und bevor wir gleich so ein bisschen mehr auch auf die Feinheiten des Beachvolleyballs und für euch auch als Team eingehen, gebt uns vielleicht mal und auch den Zuhörern natürlich so ein bisschen hier einen kleinen Rückblick. So, wie seid ihr persönlich überhaupt zum Volleyball beziehungsweise zum Beachvolleyball gekommen? Und vor allem natürlich, wie habt ihr euch als Team letztendlich auch gefunden?
Ja, vielleicht fange ich mal an. Meine Mom hat Volleyball gespielt und mein Vater Fußball. Also ich bin in einer sehr sportlichen Familie aufgewachsen. Und habe auch mit beiden Sportarten begonnen und mich dann irgendwann, weil sich die Trainingseinheiten überschnitten haben, für Volleyball entschieden. Und bin erstmal in der Halle gestartet, so wie das gerade in Deutschland in den meisten oder bei den meisten Spielerinnen und Spielern der Fall ist. Und ja, dann über einen relativ kleinen Verein in meiner Heimatstadt dann in die NRW-Auswahl gekommen und darüber dann auch zum ersten Mal zum Beachvolleyball. Am Anfang habe ich mit einer Freundin gespielt aus meinem Verein und wir sind einfach ein wenig auf den Jugendturnieren in NRW umhergefahren. Und haben es dann zu einer deutschen Meisterschaft geschafft, wo ich dann zu einem Nationalmannschaftslehrgang eingeladen worden bin und dann gleich beim ersten Lehrgang auch zur Europameisterschaft nominiert worden. Da war Tobi auch mit dabei, da haben wir uns dann auch das erste Mal kennengelernt. Ja, ich sage immer, ab dem Zeitpunkt war ich in dem Circle drin und dann ging es weiter zur nächsten WM im nächsten Jahr sozusagen. Also wir hatten halt immer im einen Jahr dann U18, im nächsten Jahr U19 Weltmeisterschaft stand dann an und ja, von da an bin ich dabei geblieben.
Sehr cool.
Ja, ich bin auch über den Hallenvolleyball zum Beachvolleyball gekommen und auch über meine Eltern zum Hallenvolleyball, habe sehr viel mit meiner Schwester in die verschiedenen Vereine abgegrast früher. Da ich auf dem Land groß geworden bin und um dann besser hochklassig zu trainieren oder als ich dann auch in die Jugendnationalmannschaft kam, alles in der Halle, bin ich mit 15 aufs Internat gezogen nach Berlin und habe dort auch erstmal vorrangig Halle gespielt und irgendwann dann mich aber schon ja ein bisschen mehr auf den Beachvolleyball geschielt, weil der auch so ein bisschen mir schon ein bisschen mehr lag und bin dann eigentlich ja zu dem gleichen Zeitpunkt wie Isa eben habe ich die ersten Meisterschaften im Sand gespielt und anfangs noch ein bisschen zweigleisig gefahren, aber dann irgendwann den kompletten Fokus auf Beachvolleyball gesetzt und Isa und ich, wir sind auch ein Jahrgang, dadurch waren wir schon auf relativ vielen Meisterschaften gemeinsam, allerdings haben wir eigentlich nie zusammengespielt, außer quasi bei der letzten U23, da durften wir dann zusammenspielen, das war eine Weltmeisterschaft, da sind wir dann auch Weltmeister geworden, das hat dann schon mal so den Weg ein bisschen geebnet, wobei wir dann ab 2017 sind wir ein Team, also wir haben jetzt 4 Saisons zusammen gespielt und steigen jetzt in unsere 5. ein, was erstmal ja schon auf jeden Fall ein längerer Zeitraum ist. Und wir werden tatsächlich häufig gefragt, wie das so funktioniert mit der Teamfindung, weil es wird auch oft gedacht, das ist jetzt wie, weiß ich nicht, eine Partnersuche sonst wo. Es gibt ganz viele Möglichkeiten.
Tinder für Beachvolleyballerinnen.
Ja, genau. In der Spitze, sage ich mal, wird es ja auch dünn und die Auswahl, nicht die Auswahl ist beschränkt, sondern es gibt halt einfach nur wenig sehr gute Spielerinnen und nach den Olympischen Spielen 2016 war irgendwie offensichtlich, dass sich alles so ein bisschen neu formiert und da stellte sich dann auch heraus, dass meine damalige Partnerin und ich nochmal jeder neue Wege gehen wollen und das hatte ich Isa dann so mitgeteilt und wir waren uns verbindet allerdings auch schon seit vielen Jahren eine Freundschaft. Und ja, habe dann auch mal nachgefragt, wie es bei ihr so aussieht. Und natürlich hält man Rücksprache mit Trainern. Und natürlich, also ich bin ja Blockerin und Isa ist Abwehrspielerin. Also da gibt es schon ein paar Komponenten, die auch irgendwie passen müssen. Aber es ist trotzdem keine Entscheidung gewesen, die von komplett außen gefällt wurde. Ja.
Ja.
Okay, super spannend. Jetzt habt ihr ja beide schon gesagt, so ihr kommt ja aus dem, sagen wir mal, regulären Volleyball, habt dann den Transfer zum Beachvolleyball gemacht. Wie groß ist da letztendlich wirklich, weil man sieht es ja natürlich von außen, okay, da ist vieles anders, deutlich weniger Leute im Team. Wie groß ist letztendlich wirklich die Umstellung? Isabella hat es vor uns gerade auch schon gesagt, so man muss halt damit zurechtkommen oder dass man einfach auch jeden zweiten Kontakt hat. So, wie groß ist da auch vom Kopf her die Umstellung plötzlich von einem größeren Team hin zu nur noch zwei Leuten?
Ja, vielleicht erklären wir noch mal einmal kurz die kompletten Rahmenbedingungen. Ich glaube, das ist auch zum Teil nicht ganz so bekannt. Im Beachvolleyball ist Coaching nicht erlaubt, also zumindest auf der deutschen Tour und auch auf unseren internationalen Wettkämpfen hier. Zum Teil gibt es auf anderen nationalen Touren die Möglichkeit, dass der Coach auch mit auf der Bank sitzt. In Deutschland ist das nicht möglich, sprich, wir werden von unserem Coach auf ein Spiel eingestellt mit einer Taktik, müssen die Taktik aber dann im Spiel erstmal selber spielen plus in den meisten Fällen auch anpassen. Einfach, weil ja, ist natürlich auch sehr von der Tagesform abhängt. Man hat meistens einen Spieler, dem man zunächst mehr Aufschläge gibt. Wenn sich der aber gut reinspielt, dann muss man da Anpassungen machen. Dann natürlich die äußeren Bedingungen mit Wind. Wir spielen im Sand, was auch eine Umstellung ist. Plus, wie du eben schon sagtest, einfach nur zu zweit auf dem Feld. Die Absprachen müssen da deutlich, besser besprochen werden, weil eben mehr Court alleine zu verteidigen ist. Es muss ganz klar sein, wer welchen Bereich eben abdeckt. Und ich glaube, der Faktor mental, dass man nicht ausgewechselt werden kann, das ist ja im Hallenvolleyball auch, erwischt man einen schlechten Tag und es kommt jemand von der Bank, der genauso gut spielen kann und wenn es bei ihm nicht läuft, wird wiederum ausgetauscht. Bei uns ist es halt so, wenn es nicht läuft, müssen wir uns selber oder im Zweifel dann noch mit der Hilfe unseres Partners aus der Situation befreien und ich glaube, das ist mental auf jeden Fall ein extremer Faktor, der zum einen eine Herausforderung ist, der aber zum anderen, finde ich, auch unseren Sport ausmacht.
Ja, super spannend. Also der Kopf, definitiv wahrscheinlich ein ganz großer Faktor im Beachvolleyball und deswegen sprechen wir heute überhaupt auch, beziehungsweise haben wir noch auf jeden Fall ein paar Punkte, die wir besprechen können. Was ist denn so der Prozess auch gerade in der Teamfindung? Also wie lange hat das für euch auch gedauert, bis ihr wirklich das Gefühl hattet, ein funktionierendes Team zu sein?
Das ist auf jeden Fall eine super spannende Frage, weil ich glaube, dass also an sich ist Beachvolleyball trotzdem sehr individuell. Also man ist ein sehr kleines Team und für uns war es und ist es immer noch, also wir gehen ins fünfte Jahr, ein Prozess, es zu schaffen, dass wir bestmöglich unsere eigene Leistung abrufen und gleichzeitig eine gewisse Teamleistung natürlich. Und die Frage ist, was steht im Vordergrund? Also sehe ich erstmal zu, dass ich meine eigene Leistung bringe und bleib entspannt und ruhig und weiß, mein Partner macht sein Ding. Und wann ist aber der Punkt, okay, einer von beiden, also meistens steht ja einer von beiden mehr unter Druck, weil er mehr Aufschläge bekommt. Oder es kann aber auch sein, dass das total gut läuft. Und dieses Verschieben der Kapazitäten und dieses Wahrnehmen, wo hat man welche Ressourcen? Weil es gibt Spiele, da läuft es einfach nicht so gut und man kann gar nicht so viel taktisch besprechen oder sich auf den Gegner konzentrieren. Man muss erstmal an sein eigenes Spiel im Griff haben. Dann gibt es Spiele, das läuft richtig gut und wir können beide zusammen und ständig Taktiken überlegen. Dann gibt es Spiele, es läuft bei dem, der eine steht total unter Druck und der andere muss mehr übernehmen. Und das sind Dinge, die wir versuchen das sehr viel über Regulation auch, arbeiten auch sehr lange schon mit einer Sportpsychologin zusammen, um da eben herauszufinden, was braucht jeder, auch zu verstehen, dass man unterschiedlich ist, dass der eine das eine braucht, der andere das andere. Und das macht es auch immer, das lässt es halt so spannend weiterlaufen, immer wieder. Und es macht halt super Spaß, wenn man da einen Spieler hat, wo man merkt, ey, man konnte sich da richtig gut durchmanövrieren und dann gibt es auch Spiele, wo man baden geht. So. Und dann geht man halt wieder ins nächste.
Also, während des Spiels?
Ja. Ah ja, genau. Nicht, ja. Das ist wirklich von der Teamfindung oder von dem Prozess, den man so als Team durchmacht, sehr, sehr speziell auch. Ja.
Okay. Habt ihr da für euch so das Gefühl, dass ihr selbst jetzt in der fünften Saison da immer noch auch ein Stück weit immer wieder in der Findung seid oder immer weiter noch im Optimieren oder kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man so glaubt, jetzt weiß ich langsam, wie der andere wirklich tickt und wie ich ihm bestmöglich auch im Spiel supporten kann?
Also es ist definitiv ein Prozess, der nie endet. Das finde ich auch wichtig zu wissen, zu verstehen, dass man da immer weiter dran arbeiten muss. Und ich glaube, dass wir uns mittlerweile nach diesen 4 Saisons eben sehr, sehr gut kennen und auch wissen, was den anderen antreibt, wissen, welche Werte er erlebt und da auch gewisse Gemeinsamkeiten gefunden haben, die so die Basis unseres Teams sind. Aber ich finde, es hat halt auch immer viel damit zu tun, wie man selber gerade drauf ist. Und das ist, finde ich, das Wichtige, das auch zu trennen. Zunächst mal seine eigene Leistung zu bringen, ist das eine, aber auch die Aktion oder Reaktion des anderen gar nicht so zu bewerten, beziehungsweise nicht mit der Brille zu bewerten, die man gerade selber auf hat. Und ich finde, das kennt, glaube ich, jeder, die ist von Tag zu Tag auch unterschiedlich. Und ja, das finde ich ein spannendes Thema und auch ganz wichtigen Faktor, den anderen da zu nehmen, so wie er ist, und zu versuchen, das Bestmögliche eben aus dem Team oder ins Team zu bringen.
Ja, mega gut. Und Tori, du hattest ja auch vorher schon geschrieben, so hey, Beachvolleyball ist auch ein bisschen speziell, weil man spricht ganz oft davon, es ist eine Einzelsportart zu zweit, und dann auf der anderen Seite ist Kommunikation doch wieder sehr, sehr wichtig. Wie schafft ihr es für euch dann trotzdem so immer wieder auch diesen Spagat im Spiel zu haben, dass man sich nicht zu sehr in der eigenen Leistung verliert und dabei vielleicht den anderen irgendwie so komplett aus den Augen verliert, sondern trotzdem auch immer da wieder vielleicht auch den richtigen Moment erwischt, wo ihr feststellt, okay, jetzt muss ich gerade hier mal auch vielleicht aushelfen oder jetzt braucht meine Partnerin vielleicht gerade mal Support in Form von einer kurzen Message oder wie auch immer. Also
da ist es auf jeden Fall super wichtig, so ehrlich zu sich selbst zu sein und auch zu dem Partner. Also wenn, ja, manchmal hat man vielleicht Gegner, gegen die spielt man nicht so gerne, oder man hat einen Gegner, wo man weiß, ey, die kann ich ganz gut lesen, oder ich bin heute aufgeregt, und in gewisser Weise das auch vielleicht zu teilen. Und dann weiß man auch, wir können halt auch über Emotionen reinkommen, oder wenn man, wir hatten ja auch häufig das Glück, vor sehr viel Publikum zu spielen, dass man da Tools hat, dass man das aufsaugt und sich emotional in gewisser Weise pusht oder eben auch wieder so ein bisschen zurücknimmt oder ruhiger wird. Wir haben an sich ja auch zum Beispiel eine Auszeit, also die wir nehmen können, oder es gibt ja auch in jedem Satz eine Auszeit, das sind aber auch nur 30 Sekunden, und das ist jetzt nicht so, dass wir da 30 Sekunden aufeinander einreden, sondern da auch sehr, dass man da ruhig bleibt und die Zeit für sich nimmt. Und man könnte halt sehr, sehr, sehr viel kommunizieren, aber man kann halt auch einfach zu viel kommunizieren. Und das ist so der Grad, der total wichtig ist und der aber auch spannend ist, da herauszufinden, was das richtige Verhalten ist.
Ich würde da noch einhaken, weil das ein wichtiges Thema war in unserer Teamentwicklung auch. Und zwar sind wir beide sehr empathisch und auch empathisch für unseren Partner. Und für uns war aber genau der andere Weg eigentlich der erfolgreiche, dass wir zunächst bei uns bleiben und uns darauf committen, eine Offenheit zu haben, wenn man Hilfe braucht, auf den Partner zuzugehen mit einer Ehrlichkeit, vielleicht was gerade los ist oder wo man auch Unterstützung gebrauchen kann. Und das zu verstehen, hat lange gedauert. Und es ist auch immer noch nicht so, dass es zu 100% da ist, aber das war auf jeden Fall ein Punkt für uns, der im Team sehr, sehr geholfen hat.
Ja, super spannend, auch erstmal so quasi da wegzugehen aus dieser automatisierten Hilfe, die man vielleicht so geben will, wenn man so voll empathisch ist, wo man denkt so, hey, ich kann dem anderen ja voll helfen und ich würde es auch gern machen, und aber erstmal bei sich zu bleiben und dann eher das so zu trennen, zu sagen, dass der andere oder die andere kommen muss, um sich Hilfe zu holen, und dann bin ich da und kann auch was leisten. So.
Ja. Es passiert auch dann schnell, dass halt dann auch die Leistung vom Helfenden halt sofort sinkt, ne? Weil der ja auch den Kopf verliert oder den Fokus.
Ja, absolut. Wie wichtig war es da auch für euch, so ein bisschen ja, abzustecken, sage ich mal, wie die jeweils andere Support haben will. Also im Sinne auch von, wie kommen gewisse Sachen auch bei der anderen an, wenn ihr was sagt. Weil gerade auch im Spiel sind ja manche Sachen dann auch eher so vielleicht so ein bisschen impulsiv. Man macht sich vielleicht da gar nicht so krass viele Gedanken darüber. Kann das jetzt irgendwie bei dem anderen nicht so positiv ankommen, wie ich es eigentlich gemeint habe? Also wie wichtig war es da für euch, auch so an der Kommunikation zu arbeiten und vielleicht auch so gewisse Wörter oder Sätze, die man vielleicht so normalerweise verwenden würde, so ein bisschen rauszustreichen aus der Kommunikation?
Auf jeden Fall auch. Also es gab auch immer mal gewisse Wörter, wo der andere sagte so, ey, sag das mal nicht, das triggert mich voll. Und wo man selber vielleicht denkt, oh, okay, ich habe das ganz schön oft gesagt. Irgendwie, das sage ich immer so dahin. Und genauso, ja, glaube ich auch dieses, also zum einen zu verstehen, was man selber braucht und dann eben, was man dann eben auch von dem anderen braucht und was halt super, super wichtig ist, ist zu trennen. Also Spiel ist Spiel und Leben ist Leben und das ist im Spiel, da passieren Emotionen. Ich meine, wir sind jetzt keine, also da gibt es andere Fälle in unserer Sportart auch, die sich da anschreien oder sich Schimpfwörter an den Kopf werfen, aber trotzdem ist man sich ja irgendwie sehr nah und wenn halt irgendwie mal bei einem eine Sicherung durchbrennt, dann liegt es meistens eher daran, dass da der Stress gerade hoch ist und nicht an dem anderen und deswegen ist das da auch das ist eine ganz klar, ganz wichtige Sache, die vorher feststehen muss, die auch ein Prozess ist. Also die ist auch gerade, wenn man aus einer Freundschaft kommt, so ist das auch ganz wichtig, das abzustecken. Und das hat uns auch, auch Jahre gekostet, glaube ich, das so gut zu können. Und es ist auch sicherlich immer weiter ein Verstehen oder ein darauf einstellen. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, ja.
Ja, macht wahrscheinlich dann auch generell natürlich das Zusammenleben einfacher, weil es ja nicht so ist, dass ihr nach einem Spiel dann einfach mal getrennte Wege gehen könnt, sondern dann auch wie jetzt vielleicht einfach mal tagelang zusammen in einem Hotelkomplex seid. Und wenn ihr euch da nicht verstehen würdet, wäre, glaube ich, dann auch das Zusammenspiel am Ende schwierig.
Ja, das ist ein interessantes Thema, wie nah man sich auch neben dem Feld sein möchte oder ist. Es gibt, glaube ich, verschiedene Beispiele. Also es gibt Teams, die sich wirklich zum Beachvolleyball treffen, zu ihrem Job treffen und außerhalb des Courtes wenig miteinander zu tun haben. Tori und ich sind das andere Beispiel und wir sind da auch sehr dankbar für, weil ich denke, natürlich ist es unser Job, es ist aber auch unsere Lebenszeit und auch gerade zwischen den Einheiten. Wir verbringen so viele 100 Tage im Jahr gemeinsam. Wir, ich weiß nicht, so 250 oder so ungefähr. Und da finde ich es schön, dass man sich nach dem Training auch mal über ein anderes Thema unterhalten kann und auch auf dem Hotelzimmer über andere Themen quatschen kann. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Kann aber auch eine gewisse oder kann auch die andere Einstellung verstehen, zu sagen, ja, ich möchte da den gar nicht so eine Nähe aufkommen lassen, weil es eben auch immer wieder eine Herausforderung ist, das dann zu trennen zwischen Job und, Tori sagt es eben schon, Leben und Freundschaft.
Ja, mega gut. Lasst uns noch mal ganz kurz so ein bisschen ins Spiel reingehen, weil Beachvolleyball ja auch eine unglaublich schnelle Sportart ist und es auch natürlich einfach super wichtig ist, dass ihr gerade auch nach einem verlorenen Punkt zum Beispiel einfach ganz schnell abschalten könnt, ganz schnell wieder nach vorn blicken könnt. Wie gelingt es euch da auch immer wieder, vielleicht auch, wenn ihr vielleicht mal 2, 3 Punkte am Stück verloren habt, da einfach irgendwie mal auch wieder einen Haken dahinter zu machen und euch auf den nächsten Ballwechsel zu konzentrieren?
Ist auf jeden Fall, glaube ich, also muss man das lernen oder braucht das auch Tools, weil ansonsten kann ein Spiel eine sehr große Achterbahnfahrt werden, da Beachvolleyball auch einfach von Fehlern lebt. Also ich schlage den Ball knapp rein oder knapp ins Aus und das entscheidet dann über Punkt oder nicht Punkt. Wir nennen das häufig, dass man über das Handlungsorientierte, dass man darüber eben kommt und eine klare Vorstellung hat von seiner Handlung, die folgt, sei es, wenn man den Punkt nicht gemacht hat, steht man ja immer in der Annahme. Das ist aber im Beachvolleyball eher der Vorteil. Also das heißt, man kann direkt wieder punkten möglicherweise. Und dass man dort eben den Fokus darauf setzt, welche Handlung als nächstes gefordert ist, wie nehme ich den Ball an oder was ist das für ein Aufschläger auf der anderen Seite, wie verteidigen die mich. Und dass man da aber eben es schafft, dass man den letzten Ball nur 1-2 Sekunden hinterher trauert, weil wir haben nur 12 Sekunden zwischen den Ballwechseln. Das mag jetzt relativ viel klingen, das ist echt nicht viel, weil man teilweise noch irgendwo im Feld rumliegt und erstmal wieder zurück auf seinen Platz muss. Und dass man da ganz klar eben separiert und sich den nächsten Ball vorbereitet. Es gibt aber eben auch Bälle, die halt, weiß ich nicht, wenn das ein Satzball war, die dann halt natürlich super, das trifft einen anders als den Ball bei 0-0. Das ist außer Frage. Aber gerade dann hilft es halt auch wieder, sich da das irgendwie abzuschütteln. Vielleicht nochmal eine Info vom Partner irgendwie, wenn der gerade was hat, beispielsweise eine bestimmte Strategie, die anderen gegen einen spielen oder dass man ihm beim Pass, beim Zuspiel irgendwas gespielt hat, was vielleicht Schwierigkeiten gemacht hat, was man selber nicht mitbekommen hat. Das sind so Dinge, die in den 12 Sekunden passieren können.
Ja, okay. Ja, ich glaube, dass es wichtig ist, sich da auch Routinen zu entwickeln. Sprich, eine Handlung passiert, die ist dann so vorbei. Und man kann daraus kurz reflektieren, was man anders machen möchte oder was einem, oder erstmal passiert eine Emotion und daraus dann vielleicht ein, okay, beim nächsten Mal das. Und danach ist es aber wichtig, mit dieser Handlung eben abzuschließen und die nächste vorzubereiten. Und das innerhalb von 12 Sekunden. Das passt eigentlich ganz gut zusammen, glaube ich.
Okay, ihr habt vorhin schon mal gesagt, dass es auch gerade für euch, wenn ihr normalerweise so vor vielen Zuschauern spielt, auch immer ein Tool für euch ist, dass ihr quasi auch aus den Zuschauern heraus, aus dem Applaus und so weiter immer wieder auch ein bisschen Energie saugen könnt. Wie schwer ist es jetzt so, diese Energie quasi aus euch gerade herauszusaugen, wenn es die Zuschauer nicht gibt?
Das begann ja im letzten Jahr, dass wir da, also wir waren in Vorbereitung eigentlich auf unser erstes Turnier, was auch in Mexiko stattgefunden hätte. Und haben dann im Trainingslager erfahren, dass die ganze, oder dass Mexiko möglicherweise abgesagt wird. Und dann Schritt für Schritt wurden eben alle weiteren Turniere abgesagt. Und dann gab es ein Turnier in Deutschland, die Beachliga, was nur auf einem Court stattgefunden hat, ohne Zuschauer, aber es wurde eben übertragen. Das war eigentlich die erste Erfahrung, wo drumherum Stille war und es gab Kommentatoren, die hat man gehört. Also es war wirklich sehr, sehr leise einfach drumherum. Und die Gewöhnung daran hat schon etwas gedauert, muss ich sagen, weil man wieder ganz andere Geräusche wahrnimmt, ganz andere Gedanken aufkommen. Und daran, finde ich, musste man sich schon extrem gewöhnen, wie du auch sagtest, die Energie aus einem selber eben rauszunehmen und aus sich selber, aus dem Team. Und das sind andere Ansatzpunkte natürlich, als in einem Stadion vor 6.000 Menschen zu spielen und da mit Musik und das alles, was so auch, worunter man Beachvolleyball auch kennt. Da hat man vom einen ins andere Extrem, sage ich mal, und das hat schon etwas gekostet, sich da mental umzustellen.
Okay. Jetzt hattet ihr ja generell 2020 für euch als Team auch eine schwierige Phase, weil Tori lange verletzt war. Wie hat sich das für euch als Team ausgewirkt, so auch dann mal nicht gemeinsam spielen zu können? Die eine arbeitet irgendwie in der Reha, die andere spielt vielleicht das ein oder andere Turnier mit einer anderen Spielerin. Wie hat sich das für euch ausgewirkt?
Ja, echt gute Frage, für uns war das sogar sehr gut, dass wir im Nachhinein vor allen Dingen, dass wir dort mal so schon 2 Monate in Anführungszeichen getrennt voneinander waren und jeder so bestimmte Themen bearbeitet hat und Isa eben nochmal mit verschiedenen Partnern und die Dinge, die wir eben angesprochen haben, die konnten wir auf jeden Fall in der Zeit nochmal neu entwickeln oder dann als wir wieder zusammen auf dem Feld standen, das direkt gemeinsam auszuprobieren, dass wir nochmal noch mehr bei sich bleiben und jeder sich um sich kümmert. Und insofern muss man jetzt im Nachhinein, also nicht, dass ich jetzt die Verletzung wieder haben wollen würde, aber im Nachhinein kann man schon sagen, dass wir da nicht so den Kopf in den Sand gesteckt haben, sondern sowohl Isa das richtig mit so vielen Partnern richtig gut nutzen konnte und auch ich gut betreut wurde in der Zeit, also auch psychologisch, und wir da auch trotzdem an vielen Dingen gearbeitet haben, dass das jetzt keine verlorene Zeit war, wo man quasi in Anführungszeichen nur Reha gemacht hat.
Ja, ich würde das auch eher als gewonnene Zeit betrachten, diese Phase, und ein wenig in Anlehnung an der Teamdynamik, die wir eben schon thematisiert haben, war es für mich so, dass ich ohne Tori, die so auf jeden Fall eine ganz wichtige Person für mich ist, einfach alleine in der Entwicklung oder alleine auf mich gestellt war in der Entwicklung. Und ich da auch den Freiraum hatte, auf der anderen Seite nochmal, ja, beispielsweise mehr Verantwortung zu übernehmen, in einem Spiel zu üben, dass ich das Spiel führe, oder ja, zu üben, wirklich zu 100% bei mir zu bleiben. Also es hatte ganz, ganz viel Potenzial in dieser im ersten Moment sehr, sehr doofen Situation, dass wir uns dann nicht gemeinsam vorbereiten konnten. Daraus ist aber was echt Gutes entstanden.
Mega cool, ja, dass ihr auf jeden Fall da auch in der Lage wart, so diesen Rückschlag am Ende in was Positives umzuwandeln und da einfach auch jetzt irgendwie sehr optimistisch drauf zu schauen und zu sagen, hey, das hat uns eigentlich weiter vorangebracht, als dass es uns irgendwie zurückgeworfen hat.
Ja, ich glaube, das hatte auch ein bisschen kam auch ein bisschen mit der Grundeinstellung von uns so gegenüber der ganzen Corona-Zeit und der Verschiebung, da wir das schon sehr stark zumindest versucht haben, als gewonnene Zeit zu nehmen und als Zeit zu nehmen, die wir nutzen können für uns, da wir auch ein neues Trainerteam hatten und ein unzufriedenstellendes 2019. Und im Nachhinein jetzt so zumindest rein von der mentalen Einstellung hat es halt auch, ja, haben wir die Zeit einfach genutzt, zum einen das Alte abzuschließen und uns da aufzustellen und zu stärken. Und ja, das war auf jeden Fall wertvoll, ja.
Sehr cool. Jetzt ist ja 2021 auf jeden Fall so mal unter dem Fokus, dass da hoffentlich auch wieder Olympia stattfinden wird. Und wenn meine Recherche so richtig war, ist zumindest ja da, soweit ich das mitbekommen habe, der Zug für euch noch nicht ganz abgefahren. Ihr seid, glaube ich, in der deutschen Rangliste auf Platz 3. Wie schaut ihr da gerade in Richtung Olympia jetzt aktuell?
Ja, also erstmal schauen wir von Tag zu Tag. Das, Tori sagt immer, fahren auf Sicht, ist unser Motto. Ja, dadurch, dass so viele Qualifikationsturniere einfach noch nicht feststehen, für uns ist gerade Doha das einzige Turnier, was vor der Deadline für die Olympia-Quali feststeht. Wir hoffen natürlich noch auf viele weitere. Wir brauchen noch viele weitere, um eben Punkte zu sammeln und uns auch in der Olympic oder im Olympic Ranking zu verbessern. Es gilt nicht nur unter die Top 15 zu kommen, sondern auch eines von den zwei besten deutschen Teams zu sein, und uns würden da einfach viele Turniere helfen. Ja, aber es ist eine besondere Zeit, und ich glaube, da ist es ganz wichtig, von ja, Tag zu Tag zu schauen. Wir müssen abwarten, welche Turniere überhaupt stattfinden werden. Und in die stattfinden, geben wir natürlich alles rein. Und der Traum lebt auf jeden Fall weiter, und dafür tun wir alles.
Okay, sehr cool. Ja, dann auf jeden Fall schon mal fingers crossed, dass ihr zumindest die Möglichkeiten auf jeden Fall habt, euch das zu erarbeiten. Und vielen Dank. Sehr gern. Ich würde gern zum Abschluss oder in Richtung Abschluss so vielleicht nochmal zusammenfassen, so an euch die Frage geben, was sind denn so von eurer individuellen Perspektive jeweils so die größten, aus mentaler Sicht gesehen, Learnings, die ihr so in den letzten Jahren im Beachvolleyball gemacht habt? So, was sind so das, was ihr gerne auch vielleicht den Zuhörern hier mitgeben wollt, wo ihr sagt, wenn ich das vielleicht auch unabhängig vom Beachvolleyball in anderen Sportarten für mich als Sportler verstanden habe, dann wird es auf jeden Fall leichter.
Im Großen und Ganzen ist wahrscheinlich Leistungssport selber eine Lebensschule. Beachvolleyball an sich, wir organisieren ja auch alles selber, also wir buchen auch die Reisen und so. Von daher lernt man sehr, sehr viel Management und Organisation und wird in ganz vielen Belangen gefordert, was ich persönlich sehr bereichernd finde allgemein. Und jetzt aus mentaler Sicht ist, glaube ich, der Druck, unter dem man häufig sicherlich steht, also der und der Umgang damit, ist halt so ein bisschen die Frage, inwiefern es gibt halt Phasen, wo man sicherlich denkt, scheiße, ich halte nicht aus oder wie werde ich meinen Erwartungen gerecht? Und dann gibt es sicherlich Phasen, wo man das denkt, dass es Spaß macht und man daran wächst. Und wenn man sich dann das schafft, was man sich vorgenommen hat oder im Team die Ziele erreicht, die man sich gesetzt hat. Und das ist für mich auch natürlich das Schöne, im Team Dinge erreichen zu können. Aber für mich ist auf jeden Fall ein großes Learning zu akzeptieren, dass es auch solche und solche Phasen gibt und es nicht auf jeden Fall immer so ist, dass ich denke, hey, es wird nie so sein, dass man es irgendwann in Anführungszeichen geschafft hat, dass einem der Druck einem nichts mehr ausmacht, sondern ich glaube, es ist mehr der Umgang, den man damit lernt und auch es vielleicht als Geschenk sehen kann, die Möglichkeit zu haben, sich so mit sich selber auseinanderzusetzen und so viel über sich selber zu lernen. Das ist im Beachvolleyball extrem, weil es unglaublich wichtig ist, wie wir kommunizieren und dem anderen mitteilen zu können, was man braucht. Dafür muss man sich erstmal, wir sagen immer, einmal selber die Hosen runterlassen und wirklich und sich das auch zu trauen. Da kann ich eigentlich nur mitgeben, dass sich das lohnt, sich das zu trauen und was trifft mich wirklich oder was ist mir super wichtig und was triggert mich auch und wann wird es emotional für mich? Und das ist auch nichts, was man sich vorwerfen muss, weil die Emotion, die kommt einfach, wie sie kommt. Und das ist eine große Mitnahme auch für mich. Und würde mich freuen, wenn das auch andere irgendwie mal so erfahren oder vielleicht nicht nur Leistungssportler, sondern auch Hobbysportler oder auch sonst auf anderen Ebenen weiter genutzt wird.
Ja. Cool, danke dir.
Für mich ist es in der Zeit, wo, finde ich, oft die Frage ist, was braucht man, um erfolgreich zu sein und was muss man ändern, um erfolgreich zu sein? Ich finde, die Message sollte eigentlich sein, man ist gut so, wie man ist und wichtig ist, ehrlich zu sich selber zu sein, zu erfahren, ähnlich wie Tori gerade sagte, was sind meine eigenen Werte, was triggert mich, was löst Reaktionen aus, Emotionen aus und das wahrzunehmen und daraus eben zu lernen und daraus Wege zu entwickeln, bestimmte Situationen zu meistern. Ich hoffe, das ist verständlich. Für mich ist es auch einfach, dieser Gedanke, es ist gut so, wie du bist und geh damit, entwickel dich Tag für Tag, aber auf eine positive Art und Weise. Also es ist ja für mich einfach wichtig, dass ich mich als Mensch nicht verändern muss, sondern mit dem gehen kann und daraus einfach das Potenzial, was in mir steckt, weiterentwickeln kann, Tag für Tag. Und der zweite Punkt, der, finde ich, super wichtig ist, der mich aber auch viel kostet, ist, dass Fehler machen dazugehört und Fehler machen ganz wichtig ist und dir auch zeigt, wie viel Potenzial du noch hast.
Sehr cool, danke dir. Ja, ich glaube, das waren zwei ziemlich perfekte Schlussstatements hier. Da gibt es, glaube ich, gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Abschließende Frage noch so für jeden, der euren Weg auch gern ein bisschen weiter verfolgen will. Was sind die besten Kanäle, beziehungsweise wo kann man vielleicht auch eure Turniere live verfolgen?
Ja, zu den heutigen Zeiten natürlich auf Instagram. Binek Schneider, wir haben gemeinsam eine Teamseite. Für alle, die nicht auf Instagram sind, können entweder uns bei Facebook auch finden, aber wir haben auch eine Homepage, binek-schneider.de, wo auch immer alles aktuell ist. Dort ist auch ein Link zu finden, wenn es einen Livestream gibt. Das ist nicht ganz so leicht im Beachvolleyball. Manchmal ist es auch mehr über die Wettanbieter. Aber ja, jetzt Twitch war jetzt auch relativ aktiv dabei. Also wir hoffen, dass das weiterhin steigt, dass wir viel übertragen werden und da viel Support aus Deutschland und von überall bekommen.
Sehr cool, perfekt. Dann packe ich die Sachen auf jeden Fall mit in die Shownotes. Da kann ja jeder direkt mal reinschauen. Und dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, als mich bei euch zu bedanken. Einerseits für eure Zeit. Ich weiß es super zu schätzen, dass ihr euch hier in der Vorbereitung auf euer Turnier da in Katar hier die Zeit nehmt für das Interview. Und auf der anderen Seite auch danke natürlich für euren Input, für eure Offenheit. Ich glaube, da war super viel dabei, wo jeder hier einfach was mitnehmen kann. Also vielen, vielen Dank euch.
Danke dir.
Ja, danke, danke auch für die Einladung.
Sehr gerne, dann hören wir uns bald wieder und euch natürlich viel Erfolg in Doha.